Ausgabe 94 des Science Masters Podcasts und heute heißt's, wenn's Arscherl brummt, ist Herzerl gesund.
Ja, wenn's denn so einfach wäre.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 93 des Science Busters Podcasts, wie immer produziert mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mir gegenüber sitzt Herbert Tilk, Professor für Gastroenterologie, Direktor für Innere Medizin der MedUni Innsbruck. Hallo.
Hallo.
In der letzten Ausgabe Nummer 92 haben wir gesprochen über zu viel CO2, komplizierte Beziehungen, explosive Stimmungen und Alkohol, also über Photokatalyse und über Neuigkeiten zur thermochemischen Energiespeicherung, TCM, aber mit Sinn, weil Wissenschaft. Die heutige Ausgabe ist quasi die Weihnachtsausgabe unseres Science Busters Podcasts. Entsprechend wird es gehen um Essen, Trinken, Verdauen, Ausscheiden und alles, was dabei in uns passieren kann, ohne dass wir es sehen. Dafür spüren wir viel davon und zu riechen gibt's auch immer wieder ordentlich was. Da kannst du, Herbert, umfangreich Auskunft erteilen. Das ist dein Fachgebiet. Bevor wir da eintauchen, vielleicht kurz was Biografisches. Wir kennen uns über die Freundschaft von meinem Schwager, haben wir uns kennengelernt, zufällig und zum Glück, sonst könnten wir heute nicht da sitzen, aber Gastroenterologie, Hepatologie, das sind ja keine Kindheitswünsche normalerweise. Du bist in Tirol am Land aufgewachsen. Da werden wahrscheinlich die allermeisten Menschen in dem Dorf, wo du herkommst, gar nicht gewusst haben, was Hepatologie ist.
Das ist tatsächlich so. Also ich komme sogar von einem Bauernhof. Jetzt kann man sagen, ja, über Kühe kann man vielleicht zur Gastroenterologie noch eher eine Verbindung herstellen. Mhm. Aber natürlich, das war nicht mein Kindheitstraum, Gastroenterologie und Hepatologie.
Wie bist du dazu gekommen? Da war wahrscheinlich Volksschule, war dann schon Gymnasium?
Ja, oder? Gymnasium war fundamentales Interesse an Biologie, muss ich sagen. Wir hatten einen wirklich faszinierenden Biologielehrer.
Das ist immer die Auskunft, die ich bekomme. Ja. Peter Weinberger in der letzten Ausgabe hat gesagt, sein Chemieprofessor war so ein Wahnsinn. Alexei Scherevan, der in Wien Professor an der TU Wien ist, hat auch gesagt, seine Chemieprofessorin ist die Ursache eigentlich, dass er Chemiker geworden ist und jetzt wieder.
Also mein Biologielehrer, Gott hab ihn selig, er ist fast 100 geworden. Und ich hatte mit ihm immer wieder noch Kontakt, aber er hat mich fundamental beeinflusst. Und das war schon spannend, weil ich habe zum Beispiel da in dem Gymnasium, man hatte ja kaum Zugang zu Wissen. Und es gab genau eine Zeitung, die war schon erhältlich, nämlich Spektrum der Wissenschaft. Und ich weiß noch gut, einfach stimuliert durch diesen Lehrer bin ich halt in die Buchhandlung und haben wir dann quasi dieses Spektrum der Wissenschaft besorgt. Und ich habe dann versucht, es zu lesen. Ich habe nichts verstanden, aber es war dann trotzdem wahrscheinlich so ein Stimulus, dass man sagt, naja, Interesse war da, es wurde weiter geweckt und hat sich dann irgendwie weiterentwickelt. Und in der Zeit war dann irgendwie klar, ja, ich will Medizin studieren.
Das ist erstaunlich, weil das Spektrum, das ist ja keine ganz billige Zeitung, das muss man sich ja mal leisten können als Schüler.
Taschengeld, ich natürlich einfaches Leben, Bauernfamilie, aber ich habe halt die Schilling damals gespart, dass ich mir ein paar Ausgaben dieses Spektrum der Wissenschaft leisten konnte.
Dann bist du nach Innsbruck studieren gegangen, Medizin.
Genau, und dann war, ich komme ja aus einer kleinen Welt, Westtirol, und dann war, sage ich mal, meine Vision war immer praktischer Arzt in Landeck. Ja, also ich komme aus einer Bauernfamilie, nicht Akademiker, das heißt, da wird ja die Wissenschaft ja wirklich nicht in die Hände gelegt, aber
es war also Landeck ganz kurz ist Tiroler Oberland, schon Richtung Italien, Schweiz in die Richtung.
Genau, und das Bauer, wie man sagt, Sohn geht nach Innsbruck studieren. Und dann hofft man, dass er wieder zurückkommt und vielleicht praktischer Arzt wird. Und dann im Laufe des Studiums, und es war dann schon faszinierend, weil man, und es ist wahrscheinlich dieses einmal genuine Interesse an Neuem, sage ich mal, die Neugierde, die habe ich, glaube ich, immer gehabt. Und die trifft dann auf Menschen im Studium. Und da waren halt dann Schlüsselpersonen dabei und die haben dann quasi, das hat dann zur Explosion an Interesse geführt und zu einem völlig anderen Berufsweg nämlich.
Bist du nicht Bergdoktor geworden, sondern Universitätsprofessor?
Genau. Und einen ganz anderen Weg, wo halt die Wissenschaft ganz früh begonnen hat, nämlich im Studium bereits und bis heute fundamentaler, zentraler Teil meines Lebens ist und war. Und das ist, sage ich mal, spannend, wie dann gewisse Dinge einen zentralen Einfluss nehmen auf den Lebensweg.
Also da hast du, warst du schon eingebunden in Studien, in Forschungsarbeiten während des Studiums?
Ja, absolut. Ich habe also, ich glaube, ich war einfach immer ein sehr neugieriger Mensch und ich habe damit das Gegenüber gesucht und gefunden. Ich fand hervorragende Mentoren im Studium und die haben mich abgeholt und damit war ich im Studium voll dabei und sage ich mal 2024, die erste Publikation war genau vor 40 Jahren.
Das ist doch schon sehr lang her und mittlerweile sind sehr viele, ich habe gelesen, du gehörst zu den 10 meistzitierten Forschern in, weiß nicht, Europa ist, glaube ich, oder weltweit, keine Ahnung.
Also ja, nicht 10, aber ich bin in diesem, sage ich mal, edlen Club der Highly Cited Researchers, dieser Bestzitierten. Und da muss man schon einiges geliefert haben, dass man da dabei ist. Ich meine, es ist jetzt nicht alles, aber ist natürlich schon ein gewisser Indikator, dass man sehr aktiv ist.
Und auch, dass die Aktivität zu Erfolgen führt. Bevor wir uns mit den volkstümlicheren Dingen beschäftigen, wie Mikrobiom, Darmflora und Stuhltransplantation, die natürlich auch bei uns auf der Bühne und auch in meinem Soloprogramm für sehr viele lustige Witze gut sind, gehen wir vielleicht zu Beginn, wenn alle noch frisch sind, in der Podcast-Ausgabe, zu den komplizierteren Dingen. Hepatologie kommt von Hepa, die Leber. Von der Hepatitis kennt man das auch. Da hast du sehr viel geforscht, forschst du sehr viel. Ich glaube, unter anderem oder schwerpunktmäßig sogar der Einfluss von Alkohol auf den Leberstoffwechsel, oder?
Genau, ja, das war immer für uns ein sehr wichtiges Thema.
Ja, in Österreich ohne Alkohol ist kaum zu leben.
Ich meine, das spielt in Österreich eine höchst prominente Rolle. Leider macht es ewig viel Erkrankung und ich arbeite ja dann in einem Fachbereich, nämlich Hepatologie, also die quasi Lehre der Lebererkrankungen. Und die liegen dann oder kommen natürlich an unsere Abteilung en masse. Das heißt, wir sind da Referenzzentrum im Westen von Österreich und es ist die traurige Realität ist ja dann, dass wir die katastrophalen Seiten des Alkohols intensiv sehen an einer solchen Abteilung. Wenn man bei uns auf die Station geht, ich würde nicht sagen die Hälfte, aber ein Drittel sind Opfer des Alkoholkonsums.
So viele, wenn du sagst en masse, dann sind das übers Jahr Hunderte wahrscheinlich?
Ja, extrem viele. Alkohol macht en masse Krankheit. Das ist eine Katastrophe. Wird natürlich von uns so wahrgenommen, von der Gesellschaft weniger, von der Politik nicht, weil es ist halt ein Riesengeschäft. Aber es ist natürlich in der Medizin und vielleicht eine Zahl, was es am besten widerspiegelt, die Hauptursache für Lebertransplantation, die bei uns am Standort eine wichtige Rolle spielt. Die Hauptkrankheit ist Alkohol, nicht etwas anderes.
Das kann man ja jetzt noch nicht so lang. Leber transplantieren ist relativ kompliziert. Mittlerweile geht's, aber man muss frische Leber dazu haben. Da gibt's ja auch nicht unbegrenzt Vorrat. Das heißt, so in Weingegenden wie der Südsteiermark oder der Wachau, dem Burgenland, wo es Feste des Weins gibt und wo der Wein hoch leben gelassen wird, weil es eben regional und auch überregional ein Mords drum Wertschöpfung ist, so dass man ja kurioserweise immer von Drogenmissbrauch spricht, aber von Alkoholgenuss. Das seht ihr in der Hepatologie ganz anders.
Ja, wir sehen die Opfer und wir sehen die Katastrophen. Und damit muss man ganz klar sagen, das ist für eine Gesellschaft in der Medizin aus unserer Sicht ein Riesenproblem. Wir haben da in Innsbruck eine lange Tradition von Lebertransplantation, weil das wurde da quasi in Österreich begonnen vor 40 Jahren. Und damit haben wir da sehr viel Erfahrung und bekommen da auch von ganz Österreich dann Patientinnen. Aber wie gesagt, am Ende ist es die Hauptkrankheit, die zu Lebertransplantation führt. Und das sagt eigentlich alles über die Hepatologie.
Damit wir das ja messen können, würde ich mir, bevor wir darüber reden, was ist eigentlich eine Lebertransplantation, was muss da alles funktionieren, damit man dann am Ende mit einer neuen Leber aus der Tiroler Klinik rausspazieren kann. Was macht denn die Leber eigentlich in uns? Wofür ist sie zuständig?
Ja, die Leber ist natürlich ein zentrales Organ im Sinne von einmal Stoffwechsel. Das heißt, ganz viele Stoffwechselfunktionen. Man kann auch sagen, es ist die Eiweißfabrik. Der Mensch hat ja nicht unendlich viele, aber wir haben circa 30.000 Eiweiße und ganz viele werden in der Leber gebaut, ist quasi die Fabrik, wo die zentralen Spieler für den gesamten Körper unter anderem entstehen.
Das heißt, wir sind ja aus Eiweißen mehrheitlich aufgebaut. Genau. Alles, was nicht Wasser ist, ist im Wesentlichen Eiweiß. Und genau. Ich glaube, diese Proteine müssen ja richtig gefaltet sein, damit sie funktionieren.
Du kannst sagen, das sind die wesentlichen Spieler des Lebens. Mhm. Natürlich kannst du dann sagen, Zellen. Und wir haben ja unendlich viele verschiedene Zellen im Körper. Aber die Eiweiße, würde ich mal sagen, sind absolut unter den Chefitäten anzusiedeln.
Also der Aufbau ist ja Aminosäuren, das haben viele Leute gehört. DNA ist aus Aminosäuren aufgebaut und das wiederum sind die Bausteine für Proteine.
Und genau, für Proteine. Und Proteine sind dann natürlich auch noch ein bisschen eine Spur komplexer. Da hängen dann ein paar unterschiedliche Dinge dran, wie Zuckerreste und so weiter, die dann eben diese Vielfalt ermöglichen. Und da spielt die Leber eine zentrale Rolle. Und was die Leber auch tut, und das kennen ja ganz viele Menschen, ist natürlich unsere Entgiftungsfabrik ja auch. Das heißt, ganz viel, was in uns hineinrumpelt, braucht am Schluss dann als Korrektur die Leber, die dann sagt, Ende, das wird eliminiert. Und das stimmt natürlich für den Alkohol auch. Aber was, glaube ich, spannend ist, und wir werden ja im Laufe des Gesprächs noch darauf zurückkommen, bis vor kurzem hat man geglaubt, die Leber ist die einzige Station, die das kann. Mhm. Und wir werden heute ja auch über Darmkeime und Darmflora und Mikrobiota sprechen. Und da haben wir jetzt faszinierenderweise in den letzten 10 Jahren gelernt, dass die liefern auch sehr viel. Mhm. Und die machen ganz viel überlappende Funktionen wie die Leber. Das ist sehr spannend. Das kann man auch ein bisschen jetzt sehen, so als Vorstation oder Screeningstation im Darm, wo diese Keime ganz viele Funktionen erledigen, zum Beispiel auch entgiften oder zum Beispiel auch verarbeiten von Medikamenten.
Das heißt, es sind also quasi die Sekretärinnen der Leber sitzen im Darm?
Unter anderem der Leber. Also diese Mikrobiota hat Funktionen, das ist so faszinierend, die der Mensch selber zum Teil nicht hat und die erledigen quasi, ich sage jetzt nicht Drecksarbeit, aber die arbeiten hart für uns, weil sie solche Dinge zum Beispiel machen. Und es ist sehr spannend, die Pharmakologie, also die Lehre quasi von den Medikamenten, wird auch gerade ein bisschen neu erfunden, weil man lernt, dass diese Darmkeime, ja, die beginnen zu entgiften und prozessieren Medikamente. Aber zurück zur Leber, ja, es ist ja quasi die Schlüsselfabrik für Eiweiße. Blutgerinnung und diese ganzen Dinge, alles, was der Mensch da braucht, wird dort im Wesentlichen gebaut.
Und deshalb ist es auch so fundamental, dass die Leber funktioniert, die ja die meisten Menschen in ihrem Leben kennenlernen als ein Witz über Alkohol. Die Leute klopfen sie auf die rechte untere Bauchseite und sagen, ha, die Leber ist schon hart, da tut mir jetzt die Finger weh. Das war so ein 20. Jahrhundert-Witz. Aber diese vielen Funktionen sind weniger bekannt und es ist ja sehr, sehr schwierig therapeutisch, wenn die Leber mal angegriffen ist, da wieder einzugreifen. Einerseits, andererseits hat die Leber aber offensichtlich eine sehr gute Erholungspotenz. Also die Leber kann furchtbar beieinander sein und sie wieder komplett erholen, oder?
Das ist ein faszinierendes Organ. Das hat eine, die Leber hat eine Regenerationskraft. Die vergibt auch viele Sünden. Und das ist ja, sage ich mal, das Schöne am Leben. Ich meine, das ist jetzt nicht eine Freifahrt.
Ich glaube, das wird der Titel des Podcasts. Die Leber vergibt viele Sünden.
Das ist jetzt nicht der Freifahrt für die Katastrophen, die wir vorhin erwähnt haben. Aber die Leber hat eine irre Regenerationskapazität. Das ist faszinierend.
Ein pastorales Organ.
Genau. Also pastoral. Jetzt klerikal sagen wir nicht, aber pastorales Organ. Und ein Beispiel, gerade das ein bisschen illustriert, man muss sich den Schaden einer Leber in etwas so vorstellen. Das heißt, ich konsumiere, sagen wir mal, einfach viel zu viel Alkohol. Mhm. Der erste Schaden.
Entschuldigung, ganz kurz, bevor wir da weitermachen, viel zu viel Alkohol. Was ist denn genug Alkohol? Was ist zu viel? Was ist viel zu viel?
Genau. Also wir sagen medizinisch, für einen Mann alles über 30 Gramm pro Tag ist zu viel.
Mhm. Ja, okay. Das ist jetzt aber der reine Alkohol.
Ja, genau. Ja, aber dann sagst du dann einmal ein Bier, 5% in Österreich sind 25 Gramm Alkohol. Ein großes Bier.
Aber da ist man eigentlich schon an der Grenze in Wirklichkeit.
Genau. Wenn du sagst, ich trinke ein Bier am Tag, ein Fläschchen, Österreich, 500 Milliliter, würde ich sagen einmal, das war's. Mhm. Frau hat der Spur, hat weniger Toleranz, das hat verschiedene Ursachen. Und dann muss ich sagen, alles, was darüber ist, ist medizinisch bedenklich. Mhm. Punkt. Und macht Leberschaden. Und das ist dann eine lineare Beziehung. Nicht immer bei allen, weil da spielt auch die Genetik eine große Rolle. Es gibt Menschen, die können sehr viel konsumieren und haben nie ein Problem und andere konsumieren weniger und haben ein Problem. Mhm. De facto, der erste Schaden ist das Fett. Mhm. Die Leber verfettet. Der zweite Schaden ist die Entzündung. Das heißt, da kommen dann Entzündungszellen hinein und wie bei einer Entzündung auf der Haut entzündet die Leber. Das dritte ist dann, aus Entzündung entsteht Bindegewebe. Jetzt, Bindegewebe ist blöd in der Leber, weil die Leber verliert damit die Chance, ihre Funktionen gut zu erledigen. Je mehr Bindegewebe, desto schlechter geht's dem Organ. Und am Schluss ist dann die Leberzirrhose. Jetzt, weil wir über Generation Regeneration gesprochen haben, nicht Generation Regeneration, muss man sagen, ja, wir haben in der Medizin, zum Beispiel bei der chronischen Hepatitis gelernt, wo man mittlerweile zum Teil super Medikamente hat. Hepatitis C haben wir eliminiert mit Medikamenten. Dass diese Bindegewebsvermehrung reversibel ist. Das heißt, das Bindegewebe kann wieder verschwinden. Jetzt beim Alkohol ist das wahrscheinlich auch möglich, nur trinken oder saufen dann die meisten Menschen weiter. Und damit bleibt die Noxe, der schädigende Faktor da. Aber wir wissen auch, wenn es dann jemand schafft, aufzuhören mit dem Alkoholkonsum, kann sich die Leber wieder sehr gut erholen.
Also es ist im Wesentlichen dasselbe Prinzip, wie wenn man Gewicht verlieren möchte. Es ist relativ einfach, eine Diät einzuhalten, ein paar Kilo zu verlieren. Aber wenn man dann wieder weitermacht wie vorher, kann man sich das auch schenken, weil dann geht die Schädigung wieder weiter nach einer kurzen Erholungsphase. Dann ist es so, wie wenn man sehr unglücklich zu viel arbeitet und zwischendurch kurz Urlaub hat, dann wird man nachher nicht glücklicher sein.
So ist es. Und vielleicht, weil wir, jetzt haben wir natürlich primär über den Alkohol gesprochen und es ist mir auch ein Anliegen, weil es ist ein Riesenthema.
Ja, gerade jetzt, es ist die Weihnachtsausgabe, ja, genau. Die Leute sind gerade bis unter die Nadelspitze mit Punsch und Glühwein abgefüllt.
Also bitte, bitte, liebe Leute, alles über ein Bier, leider Gottes ist es so. Und dann aber, was vielleicht auch ganz wichtig ist, weil es Weihnachten und Essen, Ernährung und Übergewicht ist natürlich der nächste Faktor für erhöhte Leberwerte. Und es ist, glaube ich, deswegen also ein wichtiger Punkt für mich, weil in der täglichen Praxis kommen ganz viele Patientinnen mit erhöhten Leberwerten. Und natürlich haben wir das Stigma, Alkohol ist einfach da, das heißt, erhöhte Gamma-GT, den Wert kennt eh fast jeder. Wenn du mal ein Labor in deinem Leben machst, sagst du, der Wert ist erhöht, aber ich trinke ja nichts. Muss man sagen, ja, die erhöhte Gamma-GT ist natürlich nicht nur durch den Alkohol bedingt, sondern noch häufiger wahrscheinlich durch Übergewicht und falsche Ernährung. Das heißt, auch Ernährung, Übergewicht macht erhöhte Leberwerte und das ist, glaube ich, in Summe eine Schlüsselinformation aus meiner Sicht, im Sinne der Fairness, weil Menschen ja auch oft schnell...
Das heißt, man kann sich ja Leberzirrhose auch erfressen?
Ja, kann man. Natürlich. Ja, absolut.
Also es klingt lustiger, als es ist. Also das ist wirklich ein Problem.
Ist ein Riesenproblem. Die Hauptursache global für chronische Lebererkrankung ist das Übergewicht. Heute. Global. Also das ist ein Riesenthema. Das korreliert direkt mit Übergewicht und mit Typ-2-Diabetes. Typ-2-Diabetes kann man wesentlich höheres Risiko für eine Lebererkrankung und für eine Leberzirrhose.
Also Typ 2 ist das quasi die erworbene?
Genau, Diabetes. Die häufige Form. Der Typ 1 ist ja die seltenere, die Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene natürlich, aber die, sagen wir mal, am Ende heute kleine Gruppe und die große Gruppe ist der Typ 2 Diabetes, der, sage ich mal, ganz viel mit Lebensstil und Ernährung und so weiter zu tun hat.
Und wo es dann ja zur Erblindung kommen kann, wenn das wirklich weit fortgeschritten ist.
Das sind dann, sage ich mal, Spätfolgen, sind Gefäßschäden und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter und so fort. Und Typ 2 Diabetes ist ja, sage ich mal, ein Riesenthema in Gesellschaften global. 10% und mehr. In Österreich, sage ich mal, vielleicht eine Spur weniger, aber Ost-West-Gefälle in den östlichen Bundesländern deutlich häufiger. Aber sage ich mal, wir sind momentan im Bereich von neu 10% der Bevölkerung. Das heißt, da reden wir nicht mehr von ein bisschen, sondern da reden wir von einem großen Gesundheitsproblem.
Aber das macht auch Leber. Warum gibt es da dieses Gefälle? Weil in Ostösterreich wird mehr Schweinsbraten gegessen und mehr Alkohol konsumiert und in Westösterreich geht man mehr auf die Berge, oder?
Es hat sicher damit was zu tun. Ich glaube, es sind nicht die Gene. Es ist der Lebensstil.
Ja, das heißt, man kann davon sprechen, dass Diabetes Typ 2 eine Volkskrankheit ist, wenn man das Wort verwenden möchte, aber es hat halt so einen unsexy Namen dafür, dass es ein Popstar wird, aber eigentlich... Also man hört ja immer wieder, dass man was dagegen tun soll. Zuckerkrankheit hat das früher geheißen.
Ja,
aber warum ist Diabetes präziser als Zuckerkrankheit wahrscheinlich, weil das die Zuckerkrankheit verkürzt, die Symptomatik oder die Diagnose.
Ja, ich glaube, Zuckerkrankheit ist etwas, was man weiterhin verwenden darf, weil die Realität ist ja, dass der sogenannte Zucker- oder Glukosespiegel dann im Blut erhöht ist. Aber wir verwenden natürlich die Terminologie Typ-2-Diabetes und das ist halt über die Jahrzehnte so entstanden. Aber es ist eine Volkskrankheit, global. Eine sehr häufige Krankheit korreliert direkt mit der Häufigkeit von Übergewicht. Und die Menschen waren noch nie so dick wie jetzt. Wir haben ja da, sage ich mal, ein Riesenproblem. Das ist nicht ein Problem von Österreich, sondern ein Problem global.
Aber warum ist das so? Weil, um das Thema kurz anzuschneiden, weil du da publiziert hast, viele Menschen essen ja immer weniger Zucker, sondern Zuckerersatzmittel, Süßstoffe sind dann in den Getränken und im Essen drinnen. Süßstoff ist ja in so viel mehr Produkten drinnen, als man vermutet. Das ist aber offensichtlich gar nicht so harmlos, wie man denkt.
Nein, das ist ja, es hat natürlich in den letzten, sage ich mal, Jahrzehnten dann reagierend auf diese Epidemiologie oder auf diese Tatsachen die Bestrebungen gegeben, Zucker zu ersetzen. Und dann war natürlich die Industrie schlau und hat gesagt, ja, machen wir, schaffen wir, tun wir. Haben sie auch getan. Saccharin als Beispiel, das kennen wir ja fast Bier noch aus unserer Kindheit. Und mit Saccharin zum Beispiel hat man mittlerweile gut gezeigt, dass das Saccharin per se, wenn du es schluckst, abhängig von deiner Darmwelt oder Darmflora sogar zu einer Erhöhung des Zuckerspiegels führen kann. Das ist ja paradox. Sagst du, ich esse keinen Zucker, damit ich weniger Zucker im Körper habe, dann schluckst du Saccharin und plötzlich ist dein Zuckerspiegel erhöht, aber das ist ein Faktum. Und was wir gelernt haben, ist jetzt mit diesen ganzen Süßstoffen, die ja natürlich überall ubiquitär. Die haben ja bis in die Zahnpaste, du kommst ja fast nicht aus. Da gibt es ja mittlerweile so viele, es ist ja ein Riesenmarkt. Und wir haben gelernt in den letzten Jahren, weil Gott sei Dank, weil man sich damit seriös auch beschäftigt, dass da viele Dinge dabei sind, die sind für uns vielleicht sehr ungünstig.
Das heißt, das, was man glaubt von Süßungsmitteln, dass die einfach durchgehen, ohne mit dem Körper zu reagieren, dann werden sie ausgeschieden und deshalb machen sie nicht dicker, das stimmt so nicht.
Stimmt nicht. Erstens, was sie nicht bewirkt haben, dass Menschen in Summe dünner werden, weil das sehen wir ja an den Zahlen, an der Epidemiologie. Es werden jedes Jahr noch mehr Süßstoffe geschluckt und die Menschen nehmen an Gewicht zu. Also das hat keinen Effekt gehabt. Aber was wir gelernt haben ist, die gehen ja zum Teil natürlich in den Körper, verändern zum Beispiel die Keimwelt. Da hat man ein paar wirklich faszinierende Dinge gelernt. Die Keime ändern ihr Verhalten und am Ende hat es etwas zu tun mit Folgekrankheiten. Und es gibt einige Süßstoffe, die zum Beispiel absurderweise vermehrt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall führen. Und wir haben auch einige Hinweise, dass sie Krebs mit verursachen könnten. Jetzt muss man ja Folgendes sagen, generell, ich meine, wenn du heute über Verdauungstrakt sprichst oder Leber, dann musst du ja über Ernährung sprechen. Das sind ja diese Dinge, sind ja direkt unmittelbar miteinander so interaktiv in unserem Leben. 40% der Erkrankungen in unseren Breiten sind ernährungsbedingt. Das heißt, durch die falsche Ernährung, die wir alle lieben, oder bla bla, der Mensch isst, was er isst. Und 40% der Erkrankungen, die wir haben in unserer Gesellschaft, haben damit zu tun, sind, kannst du sagen, ist es immer noch Schicksal? Sage ich, ja, vielleicht nur zum Teil, aber nicht nur Schicksal verursachen Krankheit, Herz-Kreislauf-Krankheit und Krebs.
Aber ist das nicht naheliegend, weil wir ja jeden Tag was essen, jeden Tag Stoffwechsel haben und es gehen dann natürlich auch Zellprozesse schief, weil Zellen teilen sie ununterbrochen, da kann es zu Krankheiten kommen. Diese Erhöhung, ist die nicht normal oder ist das wirklich auffällig?
Ja, das ist auffällig und natürlich beschäftigt sich ja die Medizin intensiv damit, was sind denn die zugrunde liegenden Faktoren? Mhm. Das müssen wir uns ja damit beschäftigen.
Weil wir werden ja immer älter als Gesellschaft und gleichzeitig gibt es natürlich immer mehr Krankheiten, aber das korreliert ja bis zu einem gewissen Grad.
Und es ist ja, sage ich einmal, und da hat die Medizin schon große Fortschritte im Verständnis gemacht. Mhm. Wie gesagt, die letzte Konsequenz, dass dann eine Gesellschaft oder Ernährungsindustrie sagt, wir ziehen die Konsequenz, wie, sagen wir mal, ähnlich wie bei Nikotin oder bla bla, und sagen, jetzt müssen wir aber wirklich reagieren, die hat ja bis heute nicht stattgefunden. Mhm. Aber wir haben in der Medizin, und wir haben das heuer in einem Artikel, glaube ich, ganz schön beschrieben in Nature Medicine, also in einer prominenten Zeitschrift, was sind zugrunde liegende mögliche Mechanismen? Mhm. Weil am Ende muss ich ja sagen, na holla, ich ernähre mich jetzt westlich ungesund, im Prinzip bei den meisten eh klar, liegt am Teller. Und sagst, warum kann das uns prinzipiell krank machen? Mhm. Das ist für uns ja eine wahnsinnig wichtige, spannende Frage, auch für die Gesellschaft. Mhm. Und da sind ein paar Dinge, die wir eben sehr gut verstehen mittlerweile. Wir wissen, wie bestimmte Nahrungsmittel, zum Beispiel zu fettreich oder vor allem kohlenhydratreich, was das in unserem Inneren jetzt anstellt, was es für einen Einfluss auf Keime hat, wie Keime reagieren, was Keime plötzlich freisetzen für Botenstoffe, wie diese Botenstoffe in die Zirkulation, zuerst in die Leber kommen, die Leber verfetten, dann weiter in den gesamten Stoffwechsel vordringen und zum Beispiel am Endorgan, am Gefäß, Entzündung verursachen. Wir verstehen also jetzt die wichtige Schleife, ungesunde Nahrung, Ernährung, Manipulation der Keimwelt ab in den Körper. Dort trifft das Ganze auf ein Gefäß, das sich nicht freut und das über die Jahre entzündet. Und dann hat man jetzt zum Beispiel gelernt, das ist ja faszinierend, natürlich ist Cholesterin wichtig, aber noch viel wichtiger ist wahrscheinlich Ernährung und Entzündung am Gefäß. Wir wissen, dass von diesen ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen 60% am Zielorgan, dem Gefäß, hat was zu tun mit Entzündung und möglicherweise Nahrung.
Das heißt, wenn man Gefäßentzündung hat, dann sind das ja Symptome, die können auch schmerzhaft sein, unangenehm sein, dann wird das behandelt, aber in Wirklichkeit müsste man mit den Patienten, Patientinnen darüber reden, wie sie sich ernähren, wie sie leben.
Ja, und das ist, sage ich mal, Silent Disease. Das heißt, wir spüren über Jahrzehnte nichts. Und dann irgendwann einmal, außer man macht vorher rechtzeitig eine Untersuchung und erkennt, dass zum Beispiel du bist 50 und hast schon relativ viel Gefäßverkalkung an deinen Halsgefäßen. Wenn man das erkennt, dann sagt man, ja, warum hat der Mensch das? Dann sagst du, gibt es eine Ursache. Am Ende ist es die Ernährung und die Nahrung und man reagiert darauf. Das heißt, das sind eben, und das ist ja das Dilemma, warum Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch ganz oben stehen, weil das sind Silent Diseases, die machen keine Beschwerden. Irgendwann einmal kommt dann der Herzinfarkt und Schlaganfall. Du hast nie was gespürt. Du hast gedacht, ja, natürlich habe ich ungesund gelebt und ich habe schon richtig Gas gegeben und mit Alkohol habe ich auch nicht gespart. Und dann bist du 50 oder 55 oder 60 und dann kommt das katastrophale Ereignis. Und wir verstehen aber jetzt den Werdegang relativ gut. Das heißt, wir haben da ganz wahnsinnig viel gelernt in den letzten 10, 20 Jahren, können das relativ gut aufzeichnen, wie das heute abläuft, verstehen die Ursachen relativ gut. Allerdings das Umsetzen in eine vernünftige Realität ist eine Herausforderung. Und das ist, sage ich mal, dann der Teufel, der in jedem sitzt, wo man sagt, na ja, und ich glaube, es wissen ja heute auch schon relativ viele Menschen, was wäre vielleicht für mich in Summe ein bisschen eine ausgewogenere, gesündere Ernährungsweise? Aber dann holt uns halt der kleine Teuflein.
Hat ja mehrere Schwierigkeiten liegen da am Weg. Nämlich zum einen, wenn Leute wie der österreichische Kanzler das Wiener Schnitzel quasi in Verfassungsrang heben, dann sieht man schon, welche Wertigkeit da dahinter steckt. Andererseits ist ja Ernährung sehr individuell. Also wie du das gerade erwähnt hast, man kommt ja im Laufe seines Lebens, wenn man einigermaßen aufmerksam ist, drauf, was vertragt man gut, was vertragt man nicht so gut, welche Sachen, da gibt es in einem katholischen Land wie Österreich dann das Wort sündigen, wenn man weiß, es geht einem nachher schlechter, aber man isst es halt so gern, dann sündigt man halt, weil in der Hoffnung, dass der Körper dann eh den Ablass gewährt, aber im Grunde genommen so Ernährungstipps für die gesamte Bevölkerung, sowas gibt es ja eigentlich nur sehr grob, weil es eben sehr individuell ist, genauso wie das Darm. Mikrobiom.
Das ist ganz richtig und das ist ein bisschen Herausforderung und wir sprechen auch heute und ich glaube, das wird, glaube ich, gar nicht so ewig dauern, dass man das so machen wird, nämlich personalisierte Ernährung. Wir haben heute die Technik und Tools, es wird noch ein bisschen was brauchen. Natürlich braucht man da, glaube ich, dann schon künstliche Intelligenz, weil es so viele Daten sind, aber es geht in diese Richtung und das ist durchaus faszinierend, weil zum Beispiel, jetzt keine Ahnung, wir fragen einmal Zuhörerinnen. Wer glaubt, ein Stück Vollkornbrot ist gesünder als eine Semmel? Wahrscheinlich die meisten sagen, naja, es war schon ganz gut, wenn ich öfter Vollkornbrot. Ich sage jetzt Vollkornbrot ich sage jetzt auch, ist gesünder, weil da sind viele Fasern drinnen und so weiter. Aber wenn man das jetzt so aktiviert und sagt, und wenn man zum Beispiel sagt, wir messen jetzt einmal den Zuckerspiegel nach Vollkornbrot versus Semmel, so wirst du überrascht sein, du machst das an 20, 30 Menschen, dann gibt's Leute, die nach einer Semmel null Anstieg haben, und aber der gleiche hat nach einem Vollkornbrot einen deutlichen Anstieg des Zuckerwertes. Was ich damit sagen will, es ist hochindividuell. Und man hat gezeigt, es hat zu tun mit unserer Keimwelt. Die Mikrobiota entscheidet, wie der Stoffwechsel, in welche Richtung der abläuft. Und das ist eben das Personalisierte, was die Empfehlung für gar alles natürlich schwierig macht. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, ganz pragmatisch Folgendes sagen. Es ist relativ klar, was wahrscheinlich sehr ungesund oder eher gesund ist. Es ist relativ klar, dass sehr viel Fasern gesund sind. Obst und Gemüse ist gesund. Fermentiertes ist gesund. Das heißt, alle diese Ecken sind sehr gesund, wenn man sie verträgt. Über das können wir später noch reden, weil das ist dann wieder eine ganz andere Welt. Aber das ist, sage ich mal, gesund. Und wenn du jetzt sagst, ich frage 100 Österreicher, dann werden wahrscheinlich 80 Gewissen sagen, ja logisch, das ist gesund. Und was ist nicht gesund? Ja, wenn ich jeden Tag Fleisch reinpump oder wenn ich Süßigkeiten ohne Ende isst, wenn ich fettreich ohne Ende ist, wobei am schlimmsten ist kohlenhydratreich, muss man sagen, und sehr fleischreich. Das heißt, das sind Dinge, die sind eben dann nicht mehr ausgewogen. Das heißt, für die Gesamtpopulation ist es dann schon eine Orientierung, die, glaube ich, jetzt gar nicht so kompliziert eigentlich ist, die wir medizinisch heute sehr vertreten. Im Einzelfall ist es ein komplizierter.
Wir sind in den letzten Jahrzehnten, wie ich aufgewachsen bin, hat ein trockenes Brot einen sehr guten Ruf gehabt. Wenn man dann eine Butter draufgegeben hat, war es schon ein bisschen schlechter. Und wenn dann auch eine Scheibe Wurst oder zwei Scheiben drauf waren, dann war es schon nicht mehr so gesund. Käse war dann deutlich gesünder. Aber wenn du sagst, kohlenhydratreiche Ernährung ist gar nicht so gesund, dann ist ja eigentlich das Brot genauso gut oder schlecht wie der Käse.
Ja, das ist, sage ich mal, und am Ende muss man sagen, ist ja alles natürlich das Maß. Das Maß ist das Entscheidende. Und ich glaube, es ist ganz viel okay und erlaubt. Maß und Ausgewogenheit ist ein wesentliches Thema. Was man schon sagen muss, ist, in Summe, kohlenhydratreich haben wir viel mehr Hinweis. Und da geht natürlich das ganze Kapitel der Süßigkeiten geht da hinein und so weiter, wo ja ganz viel Zuckerkonsum heute versteckt ist. Und man muss allein in den Supermarkt gehen und schauen, was wird angeboten. Es wird ja auch gegessen, was dort angeboten wird. Und das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Und da ist kohlenhydratreich ein Riesenthema, während fettreich, sage ich mal, wahrscheinlich medizinisch uns weniger Probleme macht als kohlenhydratreich. Und am Ende muss man sagen, ist es eben deswegen die grobe Empfehlung, und da gibt es ja natürlich auch diese nationalen Empfehlungen, die sind ja sinnvoll, die sind ja relativ einfach. Und am Ende, glaube ich, wenn man sich orientieren würde, dass man sagt, ich nehme mir vor, dass ich sehr viel regelmäßig Obst, Gemüse nehme. Ich meine, wenn du sagst, was sind da die internationalen Empfehlungen, das sind 300 Gramm oder mehr, das ist etwas, was man nicht ganz leicht umsetzen kann. Aber wenn du das tun würdest, dann sinkt ja auch das Bedürfnis automatisch, dass du andere Dinge im Übermaß ständig hineinstopfst.
Weil man dann auf den Gusto kommt, weil viele Menschen, so wie sie es gewöhnt sind, sich zu ernähren, müssten sie ja überwinden, regelmäßig Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Und dann gibt's ja den Trotzmechanismus, wenn man so möchte, jetzt habe ich so lang so gut gegessen, jetzt haue ich wieder mal auf die Kacke und dann geht erst recht die Post ab.
Ja, ich glaube, dass das, sage ich mal, das ist ja, das Sättigungsgefühl ist ja auch ein komplexes Thema, natürlich Appetit, Sättigungsgefühl und da spielt natürlich faserreich schon eine günstige Rolle, wenn man das, sage ich mal, regelmäßig tun würde, dann kann man das unter Anführungszeichen befrieden und zum Teil abdecken, sodass man, dass die Lust auf anderes, sage ich mal, geringer wird. Und ich sage nochmal, es geht am Ende, erfolgreich ist ja nur die Ausgewogenheit. Alles andere führt ja nicht zum Ziel und die tausenden Diäten, die erfunden wurden und propagiert werden, sind ja im Schnitt fast in gleicher Zahl erfolglos. Und weil die Ausgewogenheit fehlt, das heißt, du brauchst irgendeinen Weg. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum, sage ich mal, momentan so Dinge wie intermittierendes Fasten relativ boomen, weil das umsetzbarer ist.
Also intermittierendes Fasten heißt zeitlang was essen, eine Zeit lang nichts essen.
Genau, dass man einfach sagt, ja, ich esse halt 8 Stunden am Tag und dann halte ich mich, dann mache ich null. Das ist mathematisch aus meiner Sicht deswegen potenziell erfolgreich, weil es es ist einfach organisierbarer. Und wenn du sonst, ich meine, wenn du überlegst, und deswegen haben die ganzen Diäten, glaube ich, am Ende alle versagt, weil du sagst, da brauchst du ja eigene Wissenschaft, dass du mit dem dann umgehen kannst. Mhm. Und dann wird dir dein Leben ja zu kompliziert.
Ja, und mühsam wird es auch sozial, ja. Wenn man die ganze Zeit über die Diät redet, dann möchte ja niemand mehr was mit einem zu tun haben.
Und das ist ja, sage ich mal, jede Diät ist fast immer das Anfang vom Ende, es funktioniert nicht. Du brauchst irgendwie einen anderen Zugang. Hm. Und der Mensch ist ja dann auch ein Genusswesen, Lustmensch. Du musst das ja irgendwie alles versuchen, unter einen Hut zu bringen. Hm. Und das ist natürlich schwierig und schwierigst. Und auf der anderen Seite haben wir, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Epidemiologie, die uns sagt, wir verfetten immer mehr, wir müssen irgendwas tun.
Wie ist es denn, weil Ernährung ist ein Teil der Gewichtab- und Zunahme. Und jetzt bewegen sie Menschen unterschiedlich gern, manche lieber, manche weniger gern. Aber wie wichtig ist es denn für den Stoffwechsel, für die Darmgesundheit, fürs Wohlbefinden, dass man sich zusätzlich auch noch bewegt? Und was ist genug Bewegung, was ist eine sinnvolle Bewegung und wo schadet es dann schon wieder im Sinne der Gastroenterologie oder der Hepatologie?
Ja, das muss man vielleicht dann jetzt breit medizinisch definieren, nämlich, sage ich mal, Gesamtgesundheit. Und da muss man sagen, wir müssen uns bewegen. Punkt. Und zwar alle Menschen. Und ich würde mal jetzt sagen, ja, jetzt wenn du jetzt sehr alt bist und du bist nicht mehr sehr beweglich, dann geht's nicht mehr okay. Aber solange du beweglich bist, beweg dich mindestens 3 Stunden in der Woche. Und bewegen heißt ja immer, dass ich mich dann so anstrenge, dass es mich auch anstrengt. Wenn ich sage, ich gehe allein mit dem Hund spazieren und einer Herzfrequenz von 50, dann muss ich sagen, ist zu wenig. Sondern es muss irgendwie, es muss mich anstrengen, ja.
Reicht dann für einen Hund, aber für einen selber nicht.
Das heißt, die Bewegung macht dann Sinn, wenn du sagst, es strengt mich wirklich an. Und das ist das Ziel. Und da wissen wir, das ist ja, sage ich mal, Bewegung ist ja die beste Tablette. Ich meine, wir haben vorhin geredet über andere Dinge, aber die Bewegung ist, wenn wir sagen Polypill, das ist ja in der Medizin halt so ein bisschen der super Ausdruck, wo man verschiedenste Medikamente in eine Tablette hinein bringt.
Also so der Multivitamin-Saft
der Tablette. Ja, genau, wo also die Medizin gezeigt hat, keine Ahnung, ein blutdrucksenkendes Mittel, cholesterinsenkend und noch 3 andere, tust in eine Tablette hinein, weil das alles für Menschen gut ist.
Also der Gürtelreifen als Tablette.
Genau, dann schluckst du nur mehr eine Tablette und das ist dann die super Polypill, wie wir sagen. Und ich sage immer, die Bewegung ist die allerbeste Polypill, die es gibt. Das heißt, es ist der Gesundmacher. Und damit ist, wenn wir über Volksgesundheit oder selbst wenn wir über Darmgesundheit sprechen, dann wissen wir, dass die Bewegung für den Verdauungstrakt wahnsinnig wichtig ist. Und wenn wir heute über Reizdarm ist die häufigste Verdauungserkrankung des Menschen in unseren Breiten, dann muss ich sagen, die erste Therapie ist Bewegung.
Es gibt ja diesen alten Reim aus dem 20. Jahrhundert, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Die 1000 Schritte sind dann besser?
Ja, absolut. Klar, das hängt davon ab, wie viel ich esse. Aber ich sage mal, Bewegung 3 Stunden in der Woche ist die beste Medizin, die beste Tablette. Darum ist das etwas, was man, und was sagen wir, ohne dem geht's prinzipiell nicht. Das heißt, das muss jeder Mensch machen. Und man muss auch sagen, wenn man spricht über Ernährung, Übergewicht und diese ganzen Dinge, dann muss man sagen, das ist essentieller Teil des Gesamtkonzepts. Ohne dem geht es auch nicht.
Ganz kurz noch zur Bewegung. Das ist eine sehr allgemeine Empfehlung. Menschen mögen unterschiedliche Sachen gern. Ich weiß, du bist ganz gern am Berg oder auf Trekkingtouren gewesen oder noch immer. Ich gehe lieber schwimmen. Aber was ist denn eine gesunde Bewegung, die mich anstrengt? Weil es muss einem ja Vergnügen bereiten, sonst halten wir ja nicht durch.
Also ich glaube, es ist relativ egal, was wir tun. Ich sage jetzt mal, gehen ist halt für viele Menschen einfach. Es hat fast keinen Aufwand. Das heißt, du lebst, keine Ahnung, irgendwo und du kannst im Flachen gehen oder gehst ein paar Stiegen auf und ab oder wie auch immer. Aber es gibt natürlich Äquivalent, ist egal, wenn du sagst Schwimmen oder jeder andere Sport, der dich anstrengt. ist, glaube ich, sehr gut. Und ich glaube, wir müssen schauen, dass wir unser Leben so organisieren, das gilt für alle Menschen. Und zwar, wenn das anfängt, dann sage ich, ja, es fängt früh an, von mir aus in der Jugend. Aber spätestens dann, wenn du erwachsen bist, sage ich, mach 3 Stunden Bewegung in der Woche für deine Biologie, inklusive für deine Birne. Es ist für alles gut. Es ist diese Supertablette.
Meine Wahrnehmung ist, aber es ist natürlich ein sehr anekdotisches Wissen, wie man das nennt, sehr subjektive Wahrnehmung, dass wenn ich eine Stunde lang Sport betreibe, dann der Stoffwechsel auch so in Schwung kommt. Sagen wir, wenn ich am Vorabend was getrunken habe und ich gehe eine Stunde schwimmen, dann habe ich das Gefühl, ich bin nachher besser hergerichtet, als wenn ich eine Stunde nur normal vor mich hingelebt hätte und versucht hätte, mich zu erholen. Kann das stimmen oder bilde ich mir das nur ein?
Ich glaube, es kann stimmen. Es hat ja die regelmäßige Bewegung beeinflusst, ja, sage ich mal, unser Ökosystem. Innen, außen, oben, Hirn, Nervenzellen, Mikrobiota, alles. Und dann werden halt, wir haben ja vorhin schon von diesen unendlich vielen Eiweißen gesprochen, und die werden natürlich abhängig von der Bewegung auch mitreguliert und freigesetzt. Und wir wissen ja alle, die regelmäßig was tun, haben ja dann oft diese, muss ja nicht immer gleich Euphorie sein, aber so, dass man zumindest sagt, es tut mir einfach gut. Und das ist ja auch schon super, wenn man das Gefühl hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich so etwas Gutes tut, ist sehr groß.
Jetzt ganz kurz noch, wie am Anfang kurz angekündigt, zur Lebertransplantation, zur technischen Seite, bevor wir zur Weihnachtsvöllerei kommen und dann mit der zu der damit gern verbundenen Verstopfung. Lebertransplantation, wann ist die denn angezeigt? Also wann sagst du als Diagnostiker, da brauchen wir jetzt eine Leber, sie kommen auf die Liste, schauen wir, dass wir eine kriegen, weil sonst ist ihr Leben deutlich kürzer, als sie es gern hätten.
Das sind dann medizinisch natürlich dann schon etwas komplexere Dinge, wo man sagt, die Leber ist in ihrer Leistung massivst eingeschränkt. Mhm. Sie kann die Lebensfunktionen nicht mehr aufrechterhalten. Das Gehirn baut ab, oder das Gehirn ist so beeinträchtigt, dass die Menschen zum Beispiel vor allem nur mehr schlafen, wie wir sagen. Dann muss man sagen, wenn die Blutgerinnung so schlecht ist, dass ein Leben fast nicht mehr vereinbar ist. Dann gibt's andere Komplikationen, Bauchwasser, das kennen auch noch viele, das heißt, wenn das Bauchwasser nicht mehr kontrollierbar ist. Bauchwasser ist Aszites, medizinische Terminologie, das heißt, die Leber ist so vernarbt, dass da der Durchfluss nicht mehr gut funktioniert. Und damit das Wasser plötzlich in sich im Bauch ansammelt. Das sind diese riesendicken Bäuche, die manche kennen dann von kranken Menschen. Und dann, was auch ein wichtiges Thema ist, ist oft die Neigung zu Blutungen aus der Speiseröhre, weil die Leber zu einer Veränderung der Gefäßsituation führt. Also wir haben einfach da 5, 6 kardinale, wichtige medizinische Themen, wo wir dann sagen, es geht nicht mehr, wir brauchen eine Transplantation. Und was auch eine wichtige Rolle spielt heute, ist Leberkrebs. Leberkrebs ist so ein bisschen die Endstrecke der Leberzirrhose. Wenn Leberkrebs da ist und nicht mehr anders behandelt werden kann, spielt heute auch Transplantation. Es geht dann allerdings oft auch nicht mehr, aber es ist, sage ich mal, ein wichtiges Thema.
Wie groß ist denn die Chance, sagen wir, ich bräuchte jetzt eine Leber, ich wäre so jemand, der schon so weit fortgeschritten krank ist, dann komme ich auf deine Liste, auf eine Liste. Wie groß ist denn die Chance, dass die Leber da ist, bevor ich nicht mehr da bin?
Ja, genau, das ist, sage ich mal, da muss man sagen, ein Glück, Österreicher zu sein, weil wir in Österreich einen guten Zugang haben. Es gibt ja andere Länder, in Deutschland zum Beispiel eine Katastrophe. Drum in Österreich günstig, aber nicht alle auf der Liste erleben die neue Leber, würde ich einmal jetzt sagen.
Muss die auch so gebaut sein, dass sie nicht abgestoßen wird, oder ist es verträglicher?
Das ist ein wichtiges Thema, aber was sehr faszinierend ist, und dort die Medizin macht ja gerade Riesensprünge, und wir haben da in Innsbruck ja eine sehr aktive Gruppe. Was man jetzt ja zum Beispiel begonnen hat, ist durch eine sogenannte Maschinenperfusion, das heißt maschinell, man nimmt das Organ, dann hängt es an die Maschine und perfundiert es mit bestimmten Lösungen und kann es dann in der Funktion verbessern. Und vor allem kann man das dann 24 Stunden machen oder vielleicht auch länger und dann erst das Organ verwenden. Das heißt, wir gewinnen jetzt ein bisschen mehr Zeit.
Das heißt, da wird die Spenderleber aus dem toten Menschen entnommen, gepimpt, bevor sie wieder eingesetzt wird?
Genau. Die wird dann behandelt über eine Maschine oder kann so funktionierend erhalten werden. Und die Zukunft morgen ist wahrscheinlich tatsächlich die Behandlung. Und das hat natürlich verschiedene Vorteile jetzt schon gebracht. Zum Beispiel, dass wir in der Spenderwahl, wir nehmen jetzt auch Lebern von alten Menschen und die funktionieren sehr gut. Das heißt, wir haben eine größere Chance für einen jungen Schwerkranken, eine Leber zu bekommen, weil wir einfach großzügiger in der Wahl heute sein können. Und da findet momentan gerade ein Quantensprung in der Medizin statt. Mhm. Fasziniert.
Also das ist wirklich tatsächlich interessant. Hätte ich nie gedacht, weil normalerweise ist, also ich habe mal mit Matthias Egersdörfer ein Programm vorbereitet, wo wir herkömmliche Witze über Spenderorgane machen wollten, haben uns dann erkundigt. Dann ist das Feld so faszinierend und man muss so sehr differenzieren, dass dann die einfachen Witze nicht mehr gehen. Dann haben wir das bleiben lassen müssen. Aber dort haben wir erfahren, wenn ab Pfingstwochenende, verlängertes Wochenende, Christi Himmelfahrt, von Leichnam, wenn da das Wetter schön angesagt ist, dann soll man als Mensch auf einer Spenderliste eher zu Hause bleiben, weil wenn man weiter oben ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Anruf kommt.
Ja, es war früher tatsächlich so, aber das hat sich jetzt, es ändert sich irgendwie, weil wir eben spendertechnisch und Anführungszeichen, jetzt ist vielleicht ein blödes Wort, aber wir haben jetzt da einfach viel mehr Spielraum, weil wir auch zurückgreifen können auf Organe von alten Menschen.
Also die kann man quasi rund erneuern, wird man bei der Bereifung beim Auto sagen, aber man kann sie wieder bis zu einem gewissen Grad herrichten, so dass sie...
Man kann sie besser machen. Mhm. Und das ist eine tolle Entwicklung.
Das ist allerdings ein großer Schritt in Wirklichkeit, weil das multipliziert ja wahrscheinlich die Spenderorgane.
Und das war jetzt für uns, ich meine, wir haben in Innsbruck ja eine große Tradition, was diese Art der Medizin anlangt, und die hat jetzt einen richtigen, erfährt gerade einen richtigen Boost durch diese neue Technologie.
Also das heißt natürlich jetzt nicht, man soll sie ansaufen und dann sporteln gehen, sondern wenn man sich schneller erholt, so wie ich das nahegelegt habe, und man kann seine Ernährung ins Kraut schießen lassen, wenn man nur in der Umgebung von Innsbruck wohnt, genau. Dann ist alles gut.
Das ist kein Freifahrtschein, es bleibt hart.
Apropos, es bleibt hart. Also kann man das selber fühlen, wie im alten Witz, dass die Leber hart wird?
Naja, eigentlich nicht. Oder erst in einer Phase, wo die Katastrophe sichtbar ist. Aber es stimmt, die Leber wird richtig hart, und das ist dieses Bindegewebe. Also einfach tatsächlich ein Narbengewebe.
Also wenn man schon mal gekocht hat mit einer Schweinsleber zum Beispiel, weiß man, das ist ja relativ so ein für viele Lappen, und das ist ein weiches Gewebe, und das wird dann tatsächlich deutlich verhärtet.
Absolut. Das ist dann durchsetzt von Bindegewebe, und das ist eigentlich dann hartes Gewebe. Und ich glaube, so ein Schweinsleber wäre ja auch nicht sehr schmackhaft.
Wie macht man denn jetzt die Transplantation? Da muss man wahrscheinlich den Bauch komplett öffnen und die Leber rausnehmen. Da hängen ja viele Blutgefäße dran. Das ist ja wahrscheinlich alles andere als eine einfache Operation.
Ja, ich glaube, es braucht, sage ich mal, immer noch Chirurgie auf einem sehr hohen Niveau. Und für die Chirurgen schon immer noch eine, sage ich mal, sehr fordernde Operation, aber natürlich eine sehr etablierte Operation auch mittlerweile.
Wie lang liegt man da am Operationstisch?
Ja, jetzt bin ich natürlich als Gastroenterologe und Hepatologe und Internist da vielleicht fast nicht mehr die richtige Person. Meine letzte Lebertransplantation war als Student, wo ich assistiert habe. Das ist schon lang her. Aber es sind mittlerweile, wenn es gut geht, wenige Stunden.
Und dann hat man danach die Chance, wenn man sein Leben ändert, weil von außen ist es ja dann schon geändert worden, wirklich einigermaßen gesund und noch einige Jahre zu leben?
Absolut. Ich meine, natürlich ist es dann nicht, funktioniert es nicht bei jedem, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, und wir haben, bei uns gehen Patienten in der Ambulanz aus und ein, seit über 20 Jahren gut leben mit einem neuen Organ. Das heißt, wenn du dann Glück hast, natürlich kann ein Problem sein und Komplikation. Aber wenn du ein Glück hast, dann hast du ein völlig neues Leben. Auch ein normales Leben.
Ah. Darauf soll man es aber nicht drauf ankommen lassen. Trotzdem, heute ist der 23. Dezember, in dem der Podcast auf die Welt losgelassen wird. Ab morgen gibt's kein Halten mehr für viele Menschen. Es kommen Karpfen, es kommen Weihnachtsgänse, an manchen Tischen auch vegetarische Spezialitäten in die Menschen hinein. Dann gibt's noch große Teller mit Vanillekipferl, Spargertkrapfen und was immer die Weihnachtsbäckerei hergibt. Alkohol fließt auch in rauen Mengen. All das haben wir schon besprochen, was das im Menschen bewirken kann. Aber manche Menschen kriegen Durchfall, andere sammeln das aber mehrere Tage, was ja genauso ein großes Problem ist. Was macht denn eine Verstopfung im Menschen mit dem Darm? Weil da sind ja Untermieter, Besucher länger da, als sie da sein sollten. Also ein Sprichwort heißt ja, glaube ich, 2 Tage Gast, 3 Tage eine Last oder so. Das dürfte ja auch für das verdaute Essen im Darm gelten.
Ja, es ist ja tatsächlich so, und ich glaube, das kann ja dann gar jeder bestätigen. Für unser Wohlfühlen ist eine funktionierende Verdauung essentiell. Ich meine, es ist immer noch absurderweise auch ein tabuisierter Bereich. Und auf der anderen Seite ist es für jeden Menschen gefühlt so wichtig, und wenn er das eben nicht hat und wenn es nicht funktioniert, hat es einen Einfluss auf sein Wohlbefinden. Mhm. Und man muss mal sagen, diese Beschwerden sind ja wahnsinnig häufig. Sag ich, würde mal sagen, ein Drittel der Menschen neigt eher zu Durchfall oder ist verstopft. Also es ist wahnsinnig häufig.
Das ist ja wirklich sehr, sehr viel.
Ja, und also das ist jetzt nicht gerade mal so für eine kleine Gruppe, sondern jetzt ist es dann oft ein Problem, mit dem man schön irgendwie umgehen kann, leben kann. Und dann ist natürlich eine kleinere Gruppe, sage ich jetzt mal, immer noch 10%, die ärztlichen Rat aufsuchen, weil sie mit dem nicht umgehen können. Mhm. Und die Verdauung, wenn man vielleicht das einmal sich überlegt, ist vielleicht auch ganz interessant, aber wenn man sagt, da rinnen ja oben wie bei einem Brunnen aus dem Magen und aus der Galle und aus der Bauchspeicheldrüse 10 Liter hinunter. Mhm. 10 Liter.
Echt so?
Ja, jeden Tag. 10 Liter. Also wir sind ein Kraftwerk. Mhm. Und die 10 Liter müssen aber zu 99% wieder in den Körper zurück, weil sonst haben wir ein Problem. Mhm. Wenn es 98% oder 97% sind, haben wir Durchfall. Mhm. Und wenn es weniger ist, sind wir verstopft. Das heißt, es ist ja ein System, das ist ja wahnsinnig fein reguliert. 1% dieser 10 Liter sollen am Schluss im Stuhl sein. Mhm. Pi mal Daumen. Mhm. Wenn es nicht so fein ist, dann haben wir ein Problem. Dann sind wir verstopft oder haben wir Durchfall. Mhm. Und jetzt kannst du sagen, ja, es beginnt einmal schon mit der Psyche. Das hat einen Soforteffekt. Und wenn es dann länger dauert, einen Dauereffekt auf die Psyche, weil es das Wohlbefinden beeinflusst.
Also nicht umgekehrt, ich bin schlecht drauf, deshalb genau. Kann ich nicht gacken gehen, ja. Sondern umgekehrt, wenn ich verstopft bin.
Ich glaube, es ist oft so. Jetzt natürlich muss man sagen, Verdauung ist ein sehr komplexes Thema und die Interaktion ist nach allen Richtungen möglich. Das heißt, du hast ein psychisches Problem und es hat am Ende einen Einfluss auf die Verdauung. Ich glaube, das ist auch oft. Mhm. Und dann ist es aber umgekehrt vielleicht noch öfter. Du hast ein Problem mit deiner Verdauung und dann bekommst du ein psychisches Problem. Mhm. Und das ist ein Riesenthema. Und dann musst du sagen, kannst du dich auch krank machen über die Psyche hinein oder hinaus oder über dein Wohlbefinden hinaus, muss ich sagen, nicht so leicht. Außer du hast dann eine diagnostizierte Erkrankung bei Durchfall, logisch, dann hast du eine diagnostizierte Erkrankung. Aber wenn ich sage, Verstopfung, keine Ahnung, wenn du sagst, kann dir eine Verstopfung vergiften? Dann sage ich, nein. Mhm. Aber es ist für dich nicht fein. Und wenn man vielleicht, das ist ganz wichtig, dass wir sagen, normal, was ist normal? Mhm. Dann sagen wir, normal gilt die Dreierregel, bis 3-mal am Tag normal und 3-mal die Woche normal. Weniger als 3-mal die Woche bezeichnen wir als Verstopfung oder Obstipation.
Das heißt, 3-mal die Woche 1 Stunde Bewegung und danach genau. Großes Stuhlgang. Geschäft, dann ist man noch normal.
Alles okay, alles fein. Und darum ist die Dreierregel, glaube ich, in Summe in der Medizin für den Verdauungstrakt und darüber hinaus durchaus eine gute Regel. Aber das Verstopftsein vergiftet dich nicht. So ist es nicht. Es ist dann nicht plötzlich, dass deine Keimwelt ein Desaster entwickelt und da plötzlich Keime explodieren, die irgendwo im Körper Krankheiten machen. Nein, das passiert nicht. aber es ist Teil unseres Wohlbefindens. Und ich kann es wirklich sagen, ich mache jetzt das fast 40 Jahre, das Geschäft, und habe natürlich als häufiges Symptom ganz viele solcher Patientinnen. Es ist einfach belastend. Damit muss ich sagen, Wohlbefinden, da gehören viele Dinge dazu, aber die Verdauung auch.
Ganz kurz, es ist vielleicht da nur Anekdoten, Wissen oder anekdotische Erzählungen, aber kann das im Einzelfall auch tödlich sein? Hören tut man das Leute unter anderem deshalb, wenn sie am Klo sterben, weil sie so andrücken müssen, dass dann irgendein Gefäß platzt und dann ist es vorbei? Oder klingt das nur so lustig, dass es weiter erzählt?
Ja, das ist, glaube ich, anekdotisch. Ich meine, theoretisch kann die Situation nämlich überall stattfinden. Und zufällig hockt er halt am, oder sie am Klo und es passiert dann, das Ereignis X. Aber im Schnitt natürlich nicht. Aber ich kann es nicht genug betonen, für das Wohlbefinden ist es unglaublich wichtig. Und ich höre ja dann diese Leidensgeschichten und die Zeit, die Menschen dann am Klo verbringen, ist einfach unglaublich. Und es ist eine irre Belastung. Ich meine, die Menschen werden oft verrückt drum. Und die Medizin, muss man jetzt auf der anderen Seite sagen, das ist ja dann ein Symptom, das belastet. Das heißt, es braucht den verständnisvollen Arzt, Ärztin, die das dann zuordnen kann, sagen kann, du bist sonst gesund. Wir haben die Möglichkeit zu helfen. Wir können das unterstützen. Das können wir tatsächlich ganz oft tun. Und ich bin immer wieder erschüttert, wirklich erschüttert, wie lange Menschen mit solchen belastenden Symptomen irgendwo herumhängen. Zum Teil auch bei Ärztinnen dann. Und bis dann irgendwann einmal jemand sagt, jetzt tun wir aber endlich einmal was Richtiges und man hilft ihnen und du verbesserst ihr Leben massiv.
Man muss ja sagen, die Menschen leben ja in der Regel nicht allein. Das heißt, wenn man so stark belastet ist als Einzelperson, hat das ja auf die Umgebung einen massiven Einfluss. Das heißt, da hängen ja noch einmal um einen Faktor 3, 4 Menschen dran, die darunter leiden, wenn einer keinen funktionierenden Stoffwechsel hat.
Zum Beispiel Partnerschaft. Ich kann es wirklich aus Erfahrung sagen, es hat so einen fundamentalen Einfluss auf Beziehung und Partnerschaft, dass es eben dann schnell nicht mehr ein triviales Thema ist, sondern ein Thema ist, wo Menschen neben vielen anderen Symptomen für Probleme, da ein Symptom oder ein Problem haben, muss ich einfach Hilfe brauchen. Und wir können heute sehr viel tun.
Jetzt gibt's natürlich unterschiedliche therapeutische Ansätze. Manche klingen ein bisschen unspektakulärer, aber relativ spektakulär klingt die sogenannte Stuhltransplantation, die ja auch deshalb popkulturell ein bisschen eine Karriere gemacht hat, weil man sich so lustig vorstellen kann. Aber was genau ist denn eine Stuhltransplantation? Was wird denn da von wem in wen transplantiert und wann?
Ja, ich sage immer, das ist die einzige Transplantation, die auch Gastroenterologen oder Internisten machen können. Die Chirurgen lachen natürlich, dass man überhaupt das Wort Transplantation da verwendet. Und auch manche verwenden ja vor allem in der englischen Sprache wird das auch als Transfer bezeichnet. Nun ja. Das ist ja, sage ich einmal, schon ein sehr spannendes Thema. Parallel mit der Entwicklung von mehr Verständnis in dieser Darmkeimwelt, die ja ein junger Wissenschaftszweig ist. Und zwar deswegen jung, da ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, das ganz kurz einmal zu illustrieren. Das menschliche Genom wurde sequenziert jetzt ist glaube ich dann 25 Jahre her. Und dann war natürlich unklar, was sich da drinnen alles herumtölpelt. Natürlich weiß man lange, dass da viele Keime drinnen sind, aber die Dimension war unklar. Das heißt, wir hatten eine Technologie gebraucht, nämlich moderne Sequenzierungsmaschinen, dass man die Vielfalt verstehen konnte. Und das ist halt jetzt circa 15 Jahre her, dass man diese Technologie in der Hand hatte. Und dann hat man gesehen, bumm, da drinnen ist so viel los, das war für einen unvorstellbar, auch für die Forschenden. Und wir wissen, dass wir da drinnen eben ein halbes Kilogramm Keime, mehr Keime als Körperzellen, 100 Trillionen. Selbst Finanzgenies können sich da dann nicht mehr allzu viel gut vorstellen, was das dann wirklich ist. Aber am Ende ist es immens. Mit einer immensen, und das ist glaube ich dann auch das besondere, genetischen Information. Das heißt, da hast du nochmal eine Autobahn an genetischer Information, die ist 100-mal mehr wie der Mensch selber. Also das Potenzial ist irre.
Das heißt, wir Menschen bilden uns ein, wir sind ein Mensch. Aber
dabei ist einmal 1%. Und 99% der gesamtgenetischen Information eines Menschen, wie er da hockt, ist bakterieller Art. Mhm. 1% bist du selber. Klar bist du von mir aus nur der Chef. Oder glaubst, der Chef zu sein. Dabei, man kann ich gleich sagen, die da drinnen schaffen ziemlich viel an, ehrlicherweise, in unserem Leben. Ja, das war, sage ich mal, die Technologie war notwendig, um das Feld zu pushen. Mhm. Und das ist ja dann auch passiert. Gell. Sage ich mal, dass Stuhlweitergabe, Transplantation unter Anführungszeichen jetzt helfen kann, hat die Medizin exemplarisch schon vor 100, 200 Jahren festgestellt. Mhm. Auch im Tiermodell hat man das schon oft gesehen. Mäuse, die dann das andere fressen, sind geschützt vor was anderem.
Mhm. Gut, so heißt, bei Tieren, so bis zur Größenordnung, ja, Maus, Ratte, ich glaube sogar bis Katze rauf, die essen ja, wenn sie Samen nicht verdauen können, dann fressen sie es, scheiden es aus, dann sind sie weicher, dann kann man erst an die Nährstoffe kommen. Also Kot fressen ist ja im Tierreich relativ weit verbreitet.
Ja, jetzt sage ich mal, wollen wir Stuhltransplantation nicht als Kotfressen übersetzen. Aber es ist tatsächlich faszinierend und es hat deswegen so einen gewissen Run jetzt entwickelt, weil man halt diese Komplexität jetzt zunehmend versteht. Wobei ich sagen muss, wir stehen in etwa, sage ich mal, nüchtern betrachtet am Anfang. Aber wir haben viel Respekt davor und realisieren jetzt oder riechen die Komplexität. Mhm. Jetzt muss man aber sagen, die Stuhltransplantation ist momentan nur für eine Erkrankung geeignet, nämlich die sogenannte, das ist eine bakterielle Infektion, die vor allem bei Patienten auftritt, die im Spital sind. Und der Keim heißt, das ist der Zungenbrecher, Clostridioides difficile. Mhm. Kann man sich nicht merken, darum kürzen wir es jetzt ab mit C.diff. Es ist eine Infektion, an der kann man versterben. Also das ist nichts Triviales. Mhm. Und bei dieser Infektion, die kann man am Anfang mit Antibiotika behandeln, aber die kann dann immer wieder kommen. Und da ist die Stuhltransplantation eine Wunderwaffe. Es ist faszinierend. Aber eben nur bei dieser Erkrankung und nicht bei anderen.
Aber wo kriegt man denn den Stuhl her?
Ja, das ist spannend. Ja, das ist natürlich, das können wir jetzt, glaube ich, eins zu eins einmal ganz kurz erzählen, wie das läuft. Wir suchen Spenderinnen. Wir nehmen, müssen es nicht unbedingt, aber natürlich eher jüngere, Mann, Frau. Und die müssen natürlich medizinisch sehr gut untersucht sein. Also, da wird alles genau angeschaut. Und der Stuhl wird natürlich auf 1000 Dinge untersucht, dass man ja keine Krankheiten überträgt. Mhm. Dann wird der Stuhl eine Portion 50 Gramm in das Labor gebracht und dort quasi einfach prozessiert, also mit Flüssigkeit versehen und dann mit einem Mittel versehen, dass man den Stuhl tiefrieren kann auf minus 80. Mhm. Und zwar deswegen, also wir haben quasi eine Stuhlbank im Labor, weil wir das Ganze dann oft notfallmäßig brauchen. Mhm. Und ich erzähle jetzt vielleicht ganz kurz exemplarisch eine Patientin, weil das, glaube ich, so gut illustriert, was das für ein Potenzial hat. Wir hatten eine Patientin, die ist am Wochenende gekommen von einem auswärtigen Krankenhaus, katastrophal schlecht beieinander. Mhm. Intensivstation, wir haben nicht gewusst, was sie hatte. Am Montag in der Früh dann Besprechung aller Ärztinnen, alle Untersuchungen haben keine eindeutige Diagnose ergeben. Am Montag dann Patientin bereits dialysepflichtig, das heißt Blutwäsche, weil die Niere versagt hat, Blutvergiftung, Sepsis, lebensbedroht. Dann am Montag, am Vormittag Diagnose C.diff, wie ich vorhin gesagt habe. Dann sofort Stuhltransplantation über eine Spiegelung, Gabe von einem Bauernbullenstuhl. Gereinigt aus dem Labor.
Und das gibt man über den Enddarm ein?
Genau, oder? Über den Enddarm, beziehungsweise in dem Fall auch über eine Magenspiegelung in den Zwölffingerdarm hinein. Mhm. Innerhalb von 48 Stunden war die Patientin geheilt und war auf Normalstation. Mhm. Das war damals, ich sage mal, wenn du mir jetzt fragst, was waren die Wunder der Medizin, die du erlebt hast in den fast 40 Jahren, dann sage ich, das war eines der Wunder. Und ich war, das ist jetzt 5 Jahre her, ich war fertig, ich war fasziniert. Wie alle anderen Beteiligten auf der Intensivstation, Pflegepersonal, involvierten Ärzte, alle haben gesagt, boah, was ist denn da passiert? Und vielleicht um kurz, die Medizin versteht natürlich diese Wunder noch nicht sehr gut, aber vielleicht noch ein Satz, damit das alle ein bisschen besser verstehen. Wir haben da drinnen circa, glauben wir, 5000 verschiedene Spezies. Also wenn wir sagen Buntigam, Tilk und so weiter, 5000, die miteinander in einem Konzert unser Leben dirigieren. Mhm. Im Sinne der Diversität brauchen wir 5000. Wenn wir die nicht haben, sind wir nicht divers genug und sind nicht gesund. Mhm. Bei dieser Infektion C. diff rauscht die Diversität ab, die ist weg. Da drinnen ist Totenleere. Mhm. Da können wir nicht leben. Da sind dann ein paar gefährliche Keime, die da sind, die haben freie Bühne und bringen uns um. Mhm. Und wenn man dann den Stuhl gibt, dann wachsen die gesunden, die guten Keime logarithmisch an. Das heißt, es geht in Stunden. Die explodieren, das heißt, du verabreichst ein paar Milliarden Keime und nach 24 Stunden hast du dann 200 Milliarden oder 500.
Der schnelle Eingreiftruck
genau. Quasi. Und die explodiert. Die Gesunden, die wachsen logarithmisch und du bist wieder gesund. Und das ist faszinierend. Gell? Aber ist momentan nur eine Erkrankung. Alles andere ist experimentell und die Hoffnung natürlich von Menschen mit allerlei Beschwerden ist, dass man sagt, ja bitte machen Sie doch eine Stuhltransplantation, das hilft mir. Da muss ich sagen, wir haben nicht die entsprechenden klinischen Studiendaten, dass wir es tun dürfen. Mhm. Wir haben auch immer ein bisschen eine Sorge, theoretisch, dass man auch etwas übertragen kann, was nicht günstig ist. Wissen wir momentan nicht.
Aber ist es so, dass die Darmflora sie dann nachhaltig verändert?
Da schon. Die wird wieder gesund. Also so wie früher.
Ja, ja, aber wenn ich einen fremden Stuhl transplantiert bekomme oder transferiert bekomme, dann ändert sie meine Darmflora nachhaltig oder wenn ich wieder gesund bin, wäre ich wieder der Mensch mit der Darmflora, der ich vorher
das
war.
Das ist tatsächlich keine triviale Frage und hat wahrscheinlich von der Erkrankung zu tun, die wir versuchen zu behandeln. Also wenn man sagt, du hast zum Beispiel eine Immunerkrankung, mhm, wo das Immunsystem eine Rolle spielt, wie nennen wir eine Colitis ulcerosa, eine chronische Darmentzündung, da gibt es relativ viel Daten für Stuhltransplantation, dass es doch was bringen kann. Aber da sieht man, dass wenn man Stuhl transplantiert, dann bleiben die Keime ein paar Wochen oder Monate und dann sind die Fremden wieder weg, mhm, und dominiert wieder deine eigene, die vielleicht auch krank macht. Mhm. Also es ist eine sehr berechtigte Frage und es ist momentan unklar, ob dieser Spenderstuhl und die Keime sich halten können, mhm, über die Dauer. Bei dieser C. diff-Infektion ist es einfach. Da ist alles weg, das Neue kommt, wächst und erledigt. Immunologie, Immunsystem spielt keine Rolle dort.
Mhm. Jetzt ganz zum Schluss noch, wenn man eine Verstopfung hat oder es gibt ja sehr viele Menschen, die so auf esoterische Wellness-Angebote stark ansprechen, da geht es oft sehr hierarchisch zu und als erstes, wenn man wohin kommt, schafft einem jemand an, man soll einen Einlauf machen, ein Klistier, damit einmal der Darm gereinigt ist und alle Schadstoffe aus dem Darm draußen sind. Das macht man ja im Alltag normalerweise nicht, eben um die Darmflora nicht zu beeinträchtigen, die so diffizil und fein austariert aufgebaut ist. Aber kann sowas auch einen Sinn haben oder ist sowas komplett sinnlos?
Ich glaube, es ist vor allem etwas für die Fantasie. Ob sie jetzt medizinisch, ich meine, es geht vielleicht wieder bis in die Richtung Wohlbefinden. Hm. Klar, wenn du sagst, ich habe ein Problem mit meinem Stuhlgang, ich bin ja verstopft und dann endlich kommt einmal so eine Prozedur, ja, die befreit. Das ist für deine Psyche super. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es medizinisch irgendwas anderes bewirkt. Darum, ich habe kein Problem, wenn Menschen in solche Einrichtungen gehen und sagen, ich lasse mir den Darm reinigen und sage, ja, das ist im Prinzip für viele Menschen fein. Ich meine, du kannst es auch billiger haben. Du kannst da das Mittel verschreiben lassen für die Vorbereitung für eine Darmspiegelung und machst es daheim, der Darm ist perfekt, sauber, es kostet ein paar Euro, aber nicht mehr. Oder du gehst irgendwo in ein Wellness-Hotel und machst es für viel Geld. Effekt ist der gleiche. Ich glaube, es hat simpel den Effekt, dass es den Menschen gut tut, wenn das mal alles draußen ist. Aber medizinisch gibt's kein. Ist es für uns schwierig, da sage ich mal, ein gutes Argument zu liefern, da sagst du, macht mich das jetzt gesünder? Und dann sage ich, na, da haben wir einfach, da haben wir überhaupt keinen Hinweis. Und zur Beruhigung, die Darmwelt, diese komplexe Darmkeimwelt, Mikrobiote, die innerhalb von Wochen ist sie wieder so wie vorher. Das heißt, hat sie wieder dein hochindividuelles Profil. Sie übrigens haben noch nicht gesagt, das ist auch faszinierend. Selbst eineiige Zwillinge unterscheiden sich in ihrem Mikrobiom. Es ist die höchste Stufe der Individualität im menschlichen Leben. Also es gibt nichts, wo wir so individuell sind.
Das heißt, individueller als der Fingerabdruck?
Ja, es ist in dem, ja, sage ich mal bei meinen Vorträgen, genau so ein Foto. Es hat die höchste Individualität des menschlichen Lebens. Ich sage jetzt nicht, es gibt nicht nur einen Mensch auf der Welt, der das gleiche Mikrobiom hat wie ich, aber wir haben dort die höchste Individualität. Eineige Zwillinge, die sonst, wo du hinschaust und sagst, hey, es gibt alles gleich. Dort sind sie anders.
Das heißt, wenn du wirklich jemanden fast hundertprozentig zuordnen möchtest, biometrisch, ja, dann sag nur ihm, geh scheißen und danach weiß man es.
Ja, genau. Und das hat natürlich wahrscheinlich auch damit zu tun, dass diese Welt da drinnen ist ja das Spiegelbild auch unseres Lebens. Wie wir uns, was wir tun, wie wir leben, wie wir uns ernähren. Es ist ja eine sehr dynamische Welt da drinnen. Und die Nahrung und Ernährung, und deswegen haben wir ja heute auch viel über Ernährung und Nahrung gesprochen, weil das so einen fundamentalen wichtigen Einfluss auf nicht nur Gesundheit, sondern am Ende auf Krankheit macht. Aber da drinnen auch. Weil wir ernähren die Viecher ja alle übers Leben und denen ist auch nicht wurscht, was sie kriegen. Und du musst dir das auch so ein bisschen immer vorstellen und ich versuche das immer so zu erklären, weil es wahrscheinlich der Realität sehr nahe kommt. Wir haben da drinnen, im Sinne der Diversität ist das wie in einer Gesellschaft. Sag ich mal, ich bin ja ein Anhänger einer diversen Gesellschaft. Da drinnen leben wir von der Diversität. Aber wir haben natürlich unterschiedliche Typen da drinnen. Und das lernt die Medizin jetzt gerade, das ist sehr spannend, weil wir haben da drinnen Keime, die vielleicht übers Leben dann von Freund zu potenziell Feind werden. Und wir haben da drinnen quasi Populationen, die sind nur gut, die Guten. Und dann haben wir da drinnen Zwidere oder Böse, die haben, sage ich mal, nicht so einen weiten Weg, dass sie für uns zur Bedrohung werden. Aber im Sinne des Gesamtsystems, der Homöostase oder Diversität, haben wir eine Kontrolle. Das ist die Physiologie und das ist die Gesundheit. Und wir wissen heute, wenn diese Diversität kippt, und da reden wir von mir aus über Diabetes oder über neurologische Erkrankungen, wir wissen zum Beispiel, dass Parkinson, vielleicht auch Demenz da drinnen beginnt, spielt heute eine zentrale Rolle. Und da spielt wahrscheinlich das Kippen dieser Systeme da drinnen mit bestimmten Keimen. Und wir lernen zunehmend, welche Keime mit welchen Krankheiten assoziiert sind. Also ich sage immer da drinnen, das ist dieser Elefant da drinnen, den wir ja ignoriert haben, weil wir nicht verstehen konnten. Der Elefant, der wird halt jetzt, sage ich mal, wir zerklauben den gerade und wir lernen aber gerade, wie unendlich kompliziert das ist. Und ich würde mal vorhersagen, es wird Generationen beschäftigen noch, bis wir die Welt da drinnen verstehen. Und was wir zum Beispiel auch noch nicht gesagt haben jetzt, aber was auch faszinierend ist, das Darmimmunsystem ist ja das ausgeprägteste, wichtigste für die Gesamtgesundheit. Und das steht total unter der Kontrolle von diesen Keimen. Das sind die Lehrmeister.
Da komme ich vielleicht auch anders mal vorbei. Ja. Generationen haben wir beide leider als Lebenszeit nicht zur Verfügung, aber einige Jahre ja doch noch. Und das klingt ja quasi wie die Ouvertüre zu einem Gespräch und nicht wieder Abschluss. Da komme ich vielleicht auch anders mal noch einmal vorbei und bedanke mich heute fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Das war Ausgabe 94 des ScienceBusters Podcasts. Langsam, aber sicher nähert sich also Ausgabe 100 und schon wie bei Nummer 50 werden wir auch dieses runde Jubiläum besonders begehen und den Podcast wieder mal live aufnehmen. Und zwar im März 2025 im Literaturhaus in Graz. Nähere Informationen zu dieser Jubiläumssause folgen in der nächsten Ausgabe. Aber im Literaturhaus Graz sind wir schon davor, nämlich am 9. Jänner 2025 mit Science Meets Poetry, einem Aufeinandertreffen von Literatur und Wissenschaft, bereits zum 6. Mal im Wettstreit werden die beiden aufeinandertreffen. Diesmal mit dabei Irene Diviak, Günter Eichberger, Nina Knittel und Kornel Trojan, moderiert von mir. Neben solchen Spezialsperenzchen gibt es aber noch alle anderen Leckereien auf der Science Busters Speisekarte. Etwa bis Sommer 2025 spielen wir die aktuelle Live-Show der Science Busters. Dann gibt's ein neues Programm, Planet B, gibt's bis dahin am 7. Jänner im Orpheum Wien, am 17. Jänner im Neuen Rathaus in Linz, am 18. Jänner im Nexus Saalfelden, am 21. Jänner und dann auch noch am 19. April im Stadtsaal Wien, dazwischen am 11.3. im Kunsthaus Weiz und am 23.3. im Stadttheater Wels. Danach geht's wieder mal nach Deutschland, zuerst nach Jena ins F-Haus am 3. April, tags darauf am 4. in den Kupfersaal Leipzig und am 5.4. gastieren wir in der Schauburg in Dresden. Am 23. April kommen wir retour nach Österreich ins Zentrum Feldbach. Am 30. April spielen wir im Posthof Linz und am 16. Mai in Lustenau im Freudenhaus. Und am 17. April, tags drauf, geht's wieder kurz über die Grenze und wir spielen wieder mal im Schülertheater am Kirchplatz in Scharn. Science Busters for Kids gibt's jederzeit im ORF-Player oder in der Kids-App des ORF. Aber die Show gibt's natürlich auch live auf der Bühne mit Martin Moder und mir am 25.01. im Stadtsaal in Wien. Und zwar gibt's da zwei Vorstellungen um 11 Uhr und um 14.30 Uhr. Am 19. April gibt's eine Vorstellung um 15.30 Uhr und am 20. April wiederum um 11 Uhr vormittags. Am 18. Jänner, wenn wir abends in Saalfelden Planet B spielen, spielen wir tagsüber schon Science Busters for Kids im Nexus Saalfelden und am 30.04. ähnliche Konstellation abends Planet B und nachmittags Science Busters for Kids im Posthof Linz. Und davor am 26. April gibt's ein Wiedersehen mit Pezi aus der Märchenstadt in Pezi und die Science Busters bei der Ipsiade in Niederösterreich. Das ist quasi Vorglühen für unsere neue Show, die Anfang Mai in Wien im Orania Puppentheater Premiere haben wird. Nach zwei Saisonen mit dem Mars-Flugprogramm gibt's im Mai eine neue Show. Pezi und die Science Busters im Orania Puppentheater Wien. Kasperl, Pezi und die Großmutti erkunden mit Helmut Jungwirth und mir, wie Pezi genauso fliegen lernen kann wie Vögel und was der Bernoulli-Effekt damit zu tun hat. Ab 6. Mai bis 11. Mai im Orania Puppentheater in Wien. Davor geht aber noch das Jahr 2024 zur Neige und zwar schon demnächst. Aus Klimaschutzsicht war das Jahr, was die unterlassenen Maßnahmen und die Wahlergebnisse weltweit betrifft, man kann es nicht anders sagen, ein katastrophales Jahr. Aber wir kehren das Jahr trotzdem gut gelaunt hinaus, wie jedes Jahr mit Bauernsilvester und Silvestershows. Bauernsilvester mit Ruth Grützbauch, Florian Freistetter und mir am 27.12. im Landestheater Linz. Da gibt's nur noch wenige Restkarten am 28.12. in der Listhalle Graz. Und am 29.12. gibt's zwei Vorstellungen im Schauspielhaus Wien um 16 Uhr und um 19 Uhr. Dann ist ein Tag Pause und dann ist wie jedes Jahr am 31.12. Silvester, natürlich mit dem naturwissenschaftlichen Jahresrückblick der Science Busters mit Martin Moder, Florian Freistetter und mir. Diesmal im Stadtsaal Wien, zwei Vorstellungen um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Die Abendvorstellung ist schon ausverkauft, für 4 Uhr gibt's noch Karten, wenn auch nicht ewig viele. Mein Solo Glückskatze gibt's auch weiterhin. 2025 schnurrt die Glückskatze am 4. und 5. Jänner im Kabarett Niedermeyer in Wien und am 10. und 11. Jänner auf der Kleinkunstbühne hin und wieder im Theatercafé in Graz. Weitere Informationen gibt's wie immer unter sciencebusters.at, unserer rund erneuerten Website oder unter puntigam.at. Danke vielmals an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Verdauen, Transplantieren, Transferieren, Bewegen und Sünden verzeihen und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre und guten Rutsch.